Also für alle, die heute den Film anschauen, heute Montag, 26. Dezember 2022. Seit 0.15 Uhr steht er drin und ab sofort, solange es YouTube gibt oder was weiß ich, bleibt der Film drin. Aber für euch, die ihr jetzt heute an Weihnachten, am zweiten Weihnachtsfeiertag den Film anschaut, noch schöne Restweihnachten, Restfeiertag und dann vor allem fürs Jahr 2023 wünschen wir hier das gesamte Team von Super Fromm ein gutes neues Jahr, Gottes Segen für euch und dass ihr uns gewogen bleibt, dass er dabei bleibt oder dass er Werbung macht. Wichtig ist mir, dass ihr gesund bleibt und dass, da fällt sogar alles runter hier, aber das darf es ja auch, dass euch nichts runterfällt und dass ihr euch vielleicht ganz neu Gott öffnet, mit ihm redet, ihn mit ins Leben reinnimmt. Das wäre mir eigentlich das Schönste. Ja. Das, wegen dem sitze ich hier, machen wir das. Und ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen. Von Herzen, echt. Wir kennen uns ja nicht, ein paar. Aber mit mehr als ein paar Millionen Aufrufe entzieht sich das meiner Kenntnis. Der nächste Film ist wieder so ein fantastisches Beispiel dafür, wenn man ins Gespräch kommt, jemand schrieb mich an, die Details kommen dann im Film und wir kamen ins Gespräch und ich habe sie eingeladen und dann war sie da und jetzt erzählt sie uns eine Geschichte, die geht so ans Herz, weil sie fängt an als Mädchen, wie sie Jesus kennenlernt und wie dann dieser Glaube auf einmal erwachsen wird und gar nicht mehr so zum Alltag dazugehört und dann gibt es einige Szenen, die in ihrem Leben, die sie nachdenklich machen, die Ehe zerbricht, sie spricht drüber und unterm Strich bleibt Jesus da. Und mit dem geht sie weiter. Und das ist wieder eine Rückleitung jetzt auf das, was ich am Anfang sagte. Genau das wünsche ich euch, dass ihr euch dessen bewusst werdet, dass Jesus euch nicht loslässt, egal was da im Leben passiert ist, dass Jesus da ist und mit euch weiter leben möchte. Ja, das wollte ich gerade sagen, in diesem Sinne bleibt Super Fromm, aber das ist noch ein bisschen zu früh. Das gibt's hinterher. Jetzt erstmal Beate und ihre Geschichte.
Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich wusste nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet. Das hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund drauf geschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Beate, wir haben uns kennengelernt, da schriebst du mir eine Mail und sagtest, Junge, also du schriebst nicht Junge, aber pass mal auf, die Geschichten, die haben mir ein bisschen zu sehr Happy End.
Ja.
Nicht alle, aber manche. Nee. Ja. Und dann dachte ich, ja, ich bin immer dankbar für Kritik oder für Hinweise, ist keine Kritik. Und habe das mal durchgecheckt und dachte, ja, da hast du recht, die letzten paar waren alle so, ich sag's mal, durch ein tiefes Tal und dann...
Ja, jetzt endlich.
Jetzt endlich jetzt ist die Sonne da. Ne? Und du schreibst, mein Leben sieht ganz anders aus. Da gab es so Höhen und Achterbahnen und so weiter. Und dann schrieb... Dann habe ich mich gemeldet. Also das mache ich ja nicht bei jedem. Denn aber ich dachte, das war so gut geschrieben, dachte ich, ich frage dich mal, ob du kommst. Und heute bist du hier. Herzlich willkommen bei Super Fromm, Beate. Danke, dass du gekommen bist. Und du hast ein bisschen was von deinem Leben geschrieben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht ganz durchgelesen, weil ich will es immer von den Leuten selbst wissen.
Okay.
Sonst bin ich so ein bisschen vorbelastet.
Okay.
Und ich will immer so fragen.
Ja. Ja?
Deshalb, wie fing denn dein Leben an, so als kleine Beate, oder also mit Gott, sage ich mal, du hast ja das auch zu Recht herausgestellt, naja, da kommt dann Gott ins Leben und dann ist alles Happiness all over.
Ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden. Das war auch gut, so mit Bibelgeschichten, Kinderbibel und alles, Sonntagsschule. Und irgendwann war mal so eine Zeltmission. Mhm. Und da kriegte ich dann zu hören, dass wir nicht als Gotteskinder geboren werden, sondern doch besser noch eine eigene Entscheidung dazu treffen. Aber ich wollte nicht mit nach vorne gehen mit den anderen.
Ach, war das so ein Aufruf?
Ja,
komm ja. nach vorne, wenn du
ja,
jetzt...
Ja, ja, ah, okay. Da habe ich gesagt, ist der Bus weg, ne?
Ganz klar, geht nicht. Also Jesus, also ich muss gut wissen, wie alt warst du da?
9.
Okay, ja, ah, klar.
Und dann habe ich meine Mutter gefragt, ob man auch alleine Christ werden kann. Da hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich das abends klar gemacht mit Jesus. Und dann habe ich gesagt, ich möchte ein Kind sein.
So in deinem Zimmerchen? Oder,
ja, im Bett. Irgendwie sonst hat man das normale Abendgebet gesprochen. Und jetzt habe ich halt dann noch diesen Zusatz dabei getan, dass ich auch in den Himmel will.
Ja.
Ja.
Hat die kleine Beate dann Amen gesagt und dann war das Sache klar.
Ja, und am nächsten Morgen ging ich in die Schule und habe gedacht, jetzt bin ich Christ. Jetzt darf ich nicht mehr abschreiben.
Ei.
Ei, ei. Also jetzt ist Schummeln nicht mehr dran. Und so die kleinen Niggeligkeiten, die man sich schon mal erlaubt hat.
Kam dir das, weil das irgendeiner gesagt hat? Oder weil es dir so einfach...
Das, ich weiß nicht, kann sein, dass ich da mit dem Nachbarsjungen drüber gesprochen habe. Ich weiß es nicht mehr so genau. Hm. Aber irgendwie war für mich erstmal, jetzt wird's ernst. Irgendwie musst du dich jetzt auch wie Gottes Kind benehmen.
Das sind schon ganz, ganz heftige Termini. Ne? Ich muss mich wie ein Gotteskind benehmen.
Ich weiß nicht, ob das mein Gedanke so war. Ja. Aber mein Gefühl jetzt im Rückblick, sage ich einfach, da ging der Ernst des Lebens los. Ah, aber ich habe mich nicht unwohl gefühlt dabei. Ja. Es war ja alles innerhalb guter Grenzen. Es war ja wie Leitplanken alles. Das Leben war geregelt als Christ, was man darf, was man nicht darf. Mit stille Zeit machen, das gehört dazu. Und dann steht, und das ist immer am besten morgens früh, wenn man aufsteht, ganz frisch. Ich war Morgenmuffel, aber was macht man? Man quält sich dann zu, oder nein.
Wenn es auf meiner Liste steht,
muss ich das machen.
Muss ich das machen?
Ja, also habe ich gemacht. Raus. Ja, hab ich gemacht. Ne? Und das war, ja, es war so. So macht man das als Christ. Dann ging es los in Jugendkreis, in Chorarbeit, in Bibelstunden, in die Kirche. Alles, was so dran war, habe ich mitgemacht und möglichst richtig. Also ich bin ein Typ, der braucht Sicherheit. Das wusste ich damals nicht. Aber ich will immer alles richtig machen.
Dir hat es geholfen?
Mir hat es geholfen, das war in Ordnung, ja. Mhm. Und dann so Mitte 20 kriegte ich dann so mit, also viele haben geheiratet, manche waren schon wieder geschieden. Ich war alleine und habe gedacht, naja, irgendwo habe ich gehört, man darf Gott Fragen stellen. Und der würde dann antworten.
Du hattest bislang einfach passiv Glauben gelebt.
Ich habe Gott meine Anliegen gesagt. Ich hatte eine Gebetsliste, die wurde dann abgebetet.
Ja.
Ich hatte dann so viele, für die ich betete. Da passte dann auch so einen Stundenplan drauf. So, die kriegte man auch irgendwie so als Zettel. Meiner war irgendwie, ich habe den auch mal irgendwann noch wiedergefunden. Total zerfleddert, aber habe ich immer brav alles hintereinander abgebetet. Und sorg für die und da ist es gerade schwierig. Und ja. Aber irgendwie habe ich das mit dem Zuhören nicht so gemacht. Ne? Man hat zwar dieses Lied gehört, Beten ist Reden mit Gott und Hören, aber ja, weiß ich nicht, habe ich mir keine Gedanken gemacht. Und dann hörte ich irgendwo, man kann Gott fragen. Und ich hatte eine Frage. Werde ich auch mal heiraten und Kinder kriegen? Und da habe ich gedacht, boah, ich brauche ja keinen anderen fragen, ich frage einfach Gott. Und dann bin ich mal gespannt. Und dann bin ich ihn Sonntag mit eingezogenen Schultern in die Kirche und habe gedacht, er wird wohl Nein sagen. Aber dann weiß ich es wenigstens. Dann weiß ich es wenigstens. Ich möchte endlich wissen, wo ich dran bin. Ich will nicht da so ins Leere. Und dann bin ich in Urlaub gefahren irgendwann. Also ich, jeden Sonntag kam gar nichts. Gott antwortete überhaupt nicht.
Wollte gerade nachfragen, ging es mit eingezogenen Schultern
in aber die Kirche? Aber da passierte nichts, gar nichts, gar nichts. Bis ich auf eine Nordseeinsel fuhr in Gottesdienst und da sagte der Prediger, Gott ist euer Vater. Väter wollen was Gutes für ihre Kinder. Die erfüllen auch gerne Wünsche. Und da habe ich gedacht, boah, echt? Darf ich? Ist das für mich dran? Und da hörte ich einfach nur, ja.
Dann wünsche ich mir, Gott,
dass ich mal heiraten
und ja. Kinder habe.
Ja, ich bin einfach, boah, selig nach Hause gefahren und ja, er hat ja nicht gesagt, wann.
Mist, aber auch.
Und wen auch nicht. Oh. Aber
nicht mal das.
Ja, dann kamen dann noch so ein paar Dämpfer und dann kriegte ich auch gesagt, nee, sowas darfst du Gott nicht fragen. Also so, nee, ne? Also wenn ich, als ich das dann erzählt habe im Jugendkreis, nee, also das ist jetzt aber doch ein bisschen zu privat, ne? Schade eigentlich. Ich habe dann nach ein paar Jahren nochmal nachgefragt, aber ich hörte immer noch kein Nein.
Wie alt warst du da?
Also bei der ersten Frage war ich vielleicht 23, 24 und dann bei der nächsten war ich vielleicht 26, 27.
Das ist schon eine Strecke.
Ist schon eine Strecke, ne?
Ja.
Und dann bin ich in die Kinderarbeit gegangen, so Mitte 20 irgendwann bin ich in der Sonntagsschularbeit gewesen. Und das hat mir irre viel Spaß gemacht und dann bin ich gefragt worden, ob ich bei einer Jungschaftsfreizeit, bei einer Familienfreizeit in der Kinderarbeit mitmachen würde. Und dann bin ich nach Borkum. Nicht Quatsch, nicht Borkum, Baltrum hieß das.
Baltrum war die Insel.
Insel. Und habe da mitgemacht und da war dann der Rolf. Aber nicht als Kind, sondern als erwachsene Person auf einer Familienfreizeit. Damit habe ich nicht gerechnet. Ne? Ja, um es kurz zu machen, wir haben uns dann getraut, den Weg miteinander zu gehen. Wir waren sehr, sehr verschieden. Aber ich habe auch Zweifel gehabt. Ich wollte auch mal sagen, nee, der Mann ist zu gut für mich. Der ist einfach zu nett. Das habe ich nicht verdient. Ne? Okay. So war es von meiner Haltung her. Aber eigentlich gehört das gar nicht hierhin.
Ach, das
schneidest du raus.
Nö, ich finde es gut, dass jemand auch sagt, mein Partner war zu gut für mich. War er positiv und du negativ? Oder?
Nee, der war immer so fröhlich. Und ich war mehr so ängstlich.
Ah.
Und ich befürchtete und er sagte immer, nach jeder Wolke kommt die Sonne. Und das habe ich irgendwo total klasse gefunden.
Ja. Und dann habt ihr geheiratet.
Dann haben wir geheiratet. Und dann kriegten wir drei kleine blonde Michels von Lönneberg. Ja, Jungs.
Also ne? Tatsächlich dein Wunsch in Erfüllung gegangen.
Ja, ja.
Lieber Gott, ich möchte gerne heiraten, ich möchte gerne Kinder.
Ja.
Ein paar Jahre später warst du verheiratet und hattest wieder ein paar Jahre später drei Jungs.
Ja. Also es war eine anstrengend schöne Ehe, kann ich nur so sagen. Also das sage ich jetzt mir wahr, aber damals habe ich es ist. Wir konnten das nicht. Wir waren ja auch schon älter, als wir heiraten. Wir hatten unsere gemeinsamen, oder er kam aus einem anderen Ort, also aus einer anderen Gegend. Es war sehr unterschiedlich, wie wir aufgewachsen sind und was für Familien wir hatten. Mhm. Und wir gingen durch diese Jahre mit den Kindern, die sind sehr oft krank geworden. Wir hatten sie oft im Krankenhaus, manchmal zwei gleichzeitig.
Es war also sehr belastend.
Sehr belastend, sehr anstrengend und haben dann gebaut. Und dann wieder in meinem Heimatort. Und als wir da ankamen, fing ich an, krank zu werden. Also dann hatte ich Verdacht auf Brustkrebs, dann Rückenschmerzen ohne Ende, Ängste.
Um das mal vom Anfang aufzugreifen, es war nie so ein längerfristiges Happy End in Sicht. Es waren immer so Auf- und Abwärtsbewegungen.
Ja, ich habe es nicht so empfunden. Mhm. Ich habe es überhaupt nicht so empfunden. Für mich war das normal.
Du standest mitten im Leben.
Ja. Mhm. Nee, das war für mich alles normal. Das war jetzt auch nicht Gott in Schuld. Das Leben
das ist einfach so. Das meine ich auch so, nicht, ne? Sondern das Herausforderung.
Ja, ne? Es war eine Herausforderung.
Wenn zwei aber Kinder gleichzeitig im Krankenhaus sind.
Ja, ich kannte es nicht anders.
Verdacht auf Brustkrebs?
Ja, das sind so Sachen, als ich diesen Verdacht auf Brustkrebs hatte, da habe ich irgendwann so einen Bibelvers in die Hände gekriegt, so Silvester kriegt man ja schon mal so weit. Da ging es irgendwie auch, ich kann gar nicht mehr sagen, irgendwo aus dem Psalm, es machte Hoffnung. Und da habe ich gedacht, naja, wenn das stimmt, dann lebe ich mal wenigstens noch bis zum Ende des Jahres. Ne?
Ja, das denkt man dann.
Ja, da hat man sich dran festgehalten. Ja. Da habe ich mich dran festgehalten. Und in dieser Zeit, wo ich auch dann Ängste kriegte und ich wusste auch hinten und vorne nicht mehr, das Haus war noch nicht fertig, das war alles im Vollchaos und dann Jungs von 1 bis 6 oder 5. Ja.
Ja, genau.
Und dann kam halt bei mir Ängste und bin in den Gottesdienst gegangen und dann verteilten die da Taschentücher. Da habe ich gedacht, das halte ich nicht durch. Das geht nicht.
Wieso verteilen die Taschentücher?
Ja, ich habe gedacht, wir fangen gleich alle an, gleichzeitig zu heulen. Dass das mit Schnupfen zu tun haben könnte, war auf die Idee, bin ich gar nicht gekommen.
Okay.
Ich bin rausgegangen. Ja. Ich konnte es nicht ertragen, bin nach Hause. Ich wusste, die Kinder sind noch nicht am Bett, bin ich mal erst zu meinen Eltern gegangen. Und ich sage, was ist los? Ich sage, ich muss immer weinen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und ja, dann hat meine Mutter mich unterstützt, mein Mann natürlich auch, der war schon für mich da, das kann man genau so sagen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, boah, du hast die stille Zeit so lange nicht gemacht.
Vielleicht, stille Zeit heißt?
Das heißt, ich nehme mir meine Bibel, lese, bete.
Ach, still sogar. Heißt dann einfach ruhig für dich?
Ich ziehe mich zurück,
ja,
mit meiner Bibel und habe Zeit mit Gott. Also das habe ich Jahrzehnte gemacht, nur mit den Kindern. Da habe ich schlief ein, wenn ich schon saß, so ungefähr.
Ja, ne? Ja. Absolut, ist so. Ne?
Ich weiß, dass ich einmal mit den Kindern...
Einmal die Zeit, aber recht still dann.
Wenn ich mit den Kindern auf dem Fußboden schon mal was gespielt hatte, dann habe ich mich hingelegt, war ich eingeschlafen. Und da habe ich gedacht, Gott, was schießt du bestimmt, wenn ich jetzt keine stille Zeit mache, das kann ich jetzt nicht. Und ich glaube, das hat er auch Verständnis für gehabt, denke ich mal. Und da habe ich aber gedacht, jetzt probiere ich es nochmal. Habe meine Bibel aufgeschlagen, also geholt in der Küche, nicht so im Schlafzimmer wie sonst, wie man das sonst so macht, sondern zwei sind im Kindergarten, einer schläft, jetzt ist meine Chance. Und habe ich einfach aufgemacht. Und dann kam der Psalm 91, du bist meine Burg und mein Schutz und mein Fels und eine Hilfe in den großen Nöten. Ich denke, ja, wenn das mal stimmen würde, ne? Könnte ich jetzt gerade gebrauchen.
Hör mal hier, Psalmschreiber.
Das könnte ich jetzt gebrauchen. Dann habe ich gerechnet, denk, nee, das ist 3000 Jahre alt, das Ding, ne? Boah, ob das heute noch passt? Boah, wäre toll, ne? Und das, jeder Vers, der sprang mich an.
Ich hab Psalm 91.
Habe ich angefangen zu heulen, habe gesagt, Gott, ich brauche das jetzt. Ich brauche das nicht, wenn nächste Woche oder übernächste oder morgen. Ich muss jetzt deine Hilfe haben. Ich weiß einfach nicht, wie der Tag weitergeht. Und dann habe ich gedacht, jetzt könnte ich eigentlich mal in der Ecke anfangen aufzuräumen. Und dann habe ich da angefangen und habe mich so durch die Küche geräumt. Und dann habe ich gedacht, ach, das ging, ne? Aber das war nichts mit 10 Minuten beten oder Viertelstunde. Ich hatte plötzlich eine halbe Stunde da gesessen oder so, ne? Aber es war gut. Am nächsten Tag ging es mir wieder genauso schlecht wie vorher. Da habe ich gedacht, gestern hat das geholfen mit dem Bibellesen. Ich probiere nochmal. Und es war der gleiche Psalm. Ich wusste ja jetzt, was mir gut tun könnte. Und dann habe ich gedacht, naja, von gestern bis 2000-3000 Jahre zurück zu David, das hat geholfen. Da wird von heute bis gestern auch gehen. Ne?
Man ja, macht sich also einfache Wolken. Rechnung.
Und dann habe ich angefangen, diesen Psalm wieder zu beten und zu weinen. Und danach habe ich wieder aufgeräumt. Und ich merkte, ich könnte das mal gucken, immer wenn der Kleine schläft, dann könnte ich mir diese Zeiten nehmen. Das war aber nicht morgens die beste Zeit am Tage, das war mittags, zwischen 11:30 und 12 oder mal von 9 bis 10.
Das widersprach ja komplett deiner.
Also es war überhaupt nicht das, was ich dachte.
Logik.
Ja, dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt so. Ich bringe die Kinder in den Kindergarten, wenn der Kleine im Bett ist. Also vorher räume ich noch grob auf und dann hole ich mir meine Bibel.
Ja.
Mitten am helllichten Tag. Und dann habe ich Feuer gefangen. Und dann hat das so einen Spaß gemacht, dass ich angefangen habe auch, ich weiß, einmal da ging es um Paulus, der sollte irgendwie fliehen und irgendwelche Leute wollten fasten und so lange fasten, bis sie ihn haben und ihn dann einsperren können. Und ich wusste, die haben den nicht gekriegt. Da habe ich gedacht, was ist das denn für ein Stück da? Das ist ja lustig, was in der Bibel steht. Das ist mir noch nie vorher aufgefallen, dass die so lebensnah ist. Da steht nicht, wann die Leute aufgehört haben zu fasten, aber die haben ihn nicht gekriegt, die werden ja nicht verhungert sein. Ne? Und so habe ich angefangen, die Bibel total praktisch zu nehmen und die Texte in mich aufzusaugen. Ich kriegte überhaupt nicht mehr genug davon und da kriegte ich Freude. Dann kam irgendwie Lebensfreude, wie noch nie in 30 Jahren Christsein, kam in mir hoch und kam dann in den Hauskreis mit anderen Frauen. Und da kriegte ich das gespiegelt. Da war auch eine Frau, die es ähnlich gegangen ist wie mir. Und wir haben uns einfach gegenseitig gut getan. Durchs Reden und durchs Ermutigen. Und plötzlich merkte ich, auch andere christliche Ehefrauen haben Schwierigkeiten mit ihren Kindern. Oder auch mal in der Ehe. Und da sind auch nicht alle Sonntage heilig. Da ich hatte so ganz anderes gedacht, dass unsere Ehe oder unsere Familie, die sollte schön fromm und so, ne? Super fromm.
Repräsentabel.
Das ging aber nicht. Das habe ich nicht hingekriegt.
Stichwort Happy End.
Ja, Happy End. Unsere Ehe war also 23 Jahre lang anstrengend schön. Nee, schön anstrengend. Nee, wie soll ich das sagen? Anstrengend schön ist, glaube ich, richtig. Anstrengend, aber schön.
Warum?
Weil wir so verschieden waren.
Aufgrund der eine sitzt positiv, der andere eher ängstlich?
Ich weiß es nicht, nee. Ich habe angefangen, positiv zu sehen. Ich habe sehr angefangen, ich habe Lebensfreude gekriegt, gerade durch diese Sachen mit dem Psalm 91. Da kam eine Freude in mein Leben, die hatte ich vorher nicht. Da bin ich ein anderer Mensch geworden. Ich bin zwar, vorher bin ich eher streng und ich wusste alles. Ich wusste genau, wie das Leben zu laufen hat. Und da wusste ich es nicht mehr, aber war viel fröhlicher. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich kann es einfach nur sagen, dass meine Schwiegermutter sagte immer, nach der Silberhochzeit wird alles besser. Und da habe ich mich drauf gefreut, auf die Silberhochzeit, weil dann wird ja alles besser. Dann wird es so ein ruhiger Fluss. Dann hören die Klippen und die Turbulenzen so ein bisschen aus. Das war so mein Gedanke.
Vielleicht da. Bei ihr.
Ja. Ja, kann sein.
Gut möglich.
Ja. Und aber wir hatten auch eine Zeit dazwischen, da haben wir uns ineinander verliebt. Das hat aber nur 3 Monate gedauert. Und dann fing er an, alles schwarz zu sehen. Nach dieser schönen Phase wurde er immer negativer, verschwand immer mehr im Internet und lernte da andere Leute kennen, vorwiegend Frauen. Und damit konnte ich gar nicht umgehen. Und das habe ich für gefährlich gehalten. Und dann hieß es...
Hast du es ihm auch gesagt?
Ja, klar. Mhm. Und dann hieß es, du vertraust mir nicht genug. Da ist nichts bei, das ist nur meine Schwester. Du vertraust nicht, ich muss vertrauen, lerne vertrauen.
Schwester?
Ja, ja. Es war keine Schwester, es war eine andere Frau und die haben Glauben ausgetauscht, eine Glaubensschwester. Ach, dann war das
Glaubensschwester.
Ja, ja.
Ah, das ist nicht gut.
Nee, es war nicht gut. Mhm,
zu gefährlich.
Es war eine ganz, ganz schreckliche Zeit. Wir haben uns unglaublich viel gestritten. Und ich wollte, dass es hält. Wir hatten schon mehrere Klippen geschafft und es wurde danach immer schöner. Und das war mein Ziel. Es wird danach immer schöner. Mhm.
Du hast also voller Hoffnung reingepowert in die Beziehung und hast ihm auch deine Gefühle gesagt, was du dafür empfindest, gerade passiert.
Das habe ich gemacht. Aber er hat sich immer weiter wegentwickelt, kam abendlange nicht vom Computer weg, also von diesen Chats weg und ging dann um Hochsensibilität und das ist für mich im Moment so ein Reizwort.
Naja, es ist halt, ich tausche mich erstmal über Probleme aus, in Anführungszeichen, ne? Aber dass die Probleme auch oft dafür, dass die oft dem dienen, sich näher zu kommen, das übersieht man gerne.
Also ich glaube, dass er sehr, sehr naiv da dran gegangen ist. Äußerst naiv. Ich glaube nicht, dass er fremdgehen wollte und dass er das gewollt hat, kann ich ihm einfach immer noch nicht unterstellen. Aber er hat sich bei mir nicht mehr wohlgefühlt.
Ja, du warst die permanent Kritisierende.
Ich war die Mutter. Ich bin zur Mutter geworden. Das sehe ich jetzt. Wir haben gestern noch 1,5 Stunden miteinander telefoniert wegen der Scheidung und da habe ich gemerkt, dass er mich schützen will und nicht genau sagt, weshalb er gegangen ist. Habe ich ihn auch gefragt und sagt, ja, ich habe angefangen, aber du gehst dann immer direkt in die Luft oder bist in die Luft gegangen und ich habe es nicht hingekriegt, weil ich einfach den nicht weiter wehtun wollte. Deswegen kann ich einfach nicht sagen, warum genau ich gegangen bin. Und da habe ich aber diese Fürsorge noch gespürt, dass da ein freundschaftliches Verhältnis ist. Und das finde ich gut. Und das möchte ich auch.
Mhm. Aber es kam zu dem Punkt, dass er ging.
Also als er ging, da war mit freundschaftlichen Verhältnissen überhaupt nichts. Ne? Ja. Das war einfach nur...
Zerbruch.
Also 2017 war es... also 16 ging das los im Herbst. 2017 war das Katastrophenjahr für mich. Es war für mich die pure Hölle. 2018 ging es aufwärts und ich kriegte Hoffnung. Wir hatten auch noch gestritten, aber wir konnten wieder lachen. Wir sind zusammen in Urlaub gefahren. Und 2019 im Januar habe ich danach gefragt, warum er mich so merkwürdig umarmt. Ich kam mir vor wie so ein Baum, den man mal umarmt, aber nicht herzlich. Und dann hat er gesagt, dass er die Ehe nicht mehr mit mir führen möchte. Und da lag ich aber zum Glück schon. Ich habe gesagt, warum das denn? Warum denn jetzt? Es geht doch wieder so gut. Es reicht mir aber nicht. Ja, und dann ist er im April ausgezogen. Ich habe zu Gott geschrien, schon vorher, auch 2017. Ich bin walken gegangen ohne Ende. Ich habe abgenommen, kiloweise, weil ich keinen Hunger mehr hatte. Ich hatte über nichts mehr, konnte ich regulieren. Aber mein Körper, das funktionierte. Essen konnte ich verweigern. Das ging. Ich kriegte immer wieder Portosuppe abgenommen. Jetzt muss aber aufhören. Ich dachte, das geht euch alles nichts an, das mache ich selber.
Das ist mein Problem.
Das ist meins.
Mein Körper.
Mein Körper. Und da bestimme ich. Und ich habe Gott angebrüllt. Warum lässt du sowas zu? Dann war das mit dieser einen Frau aus dem Internet zu Ende. Dann erzählte er, dass er eine Bekannte aus einer anderen Firma getroffen hat, wo er vorher gearbeitet hat und sich mal mit ihr treffen will. Da habe ich gedacht, die kriegen wir auch noch hinter uns. Ne?
Du warst immer noch guten Mut. Also, ja, klar, nein, guten Mut ist es falsch. Du warst noch voller Hoffnung.
Ja, klar. Ich wollte.
Oder Resthoffnung, dass es eventuell klappen könnte.
Nein, nicht. Das war kein Resthoffnung, das war mein Antrieb. Die Hoffnung war mein Antrieb, dass es klappen soll. Ja. Und ich habe mich, er hat sich immer stärker aufgestellt und ich wurde immer zaghafter. Ich habe nur noch geguckt, wie guckt er, wenn er von der Arbeit kommt, ist es so gut dran oder nicht so gut. Wie muss ich reagieren, dass er
ist. Och, du hast dich aufgegeben.
Ich habe mich absolut nur noch nach ihm gerichtet. Er war mein Gott und er konnte mit mir machen, was er wollte. Und eine Zeit lang hat er das, glaube ich, auch gemacht. Ich glaube nicht, dass er das jetzt im Moment gut finden würde. Das kann ich mir nicht glauben, nicht denken. Ne? Da ist er jetzt auch sicher weit von weg wieder. Aber die Zeit war einfach nur schrecklich. Die war schrecklich. Ja, als er auszog, da
war das dann das Ende der Hoffnung?
Irgendwann habe ich gesagt, verdammt nochmal, ich halte dich nicht mehr durch. Geh endlich. Such dir endlich was. Und da habe ich gedacht, so, jetzt hast du alles kaputt gemacht, ne? Jetzt habe ich alles kaputt gemacht.
Also du?
Ich war das. Ja klar, ich habe alles kaputt. Ich war ja auch die kein Vertrauen hatte. Ich war ja auch die alles nicht verstanden hat. Und ja, das war schon sehr anstrengend. Sehr anstrengend.
Und vorsichtig formuliert.
Ja. Ich habe Freundinnen Bescheid gesagt, habe die dauernd mit E-Mails bombardiert, betet für das, betet für das. Er hat mir es wieder erklärt und ich habe es wieder ganz falsch verstanden. Und ich habe mich einfach klein gemacht, ohne Ende. Ich war nicht mehr da. Mein Wille war nicht mehr da. Und als er dann ausgezogen ist, war erstmal der Stress nicht mehr da. Den Haushalt konnte ich ja. Die Rechnungen, das habe ich sowieso gemacht. Diese Organisation, Joshua, habe ich sowieso die letzten Jahre alles selber gemacht. Da hat er sich ja immer mehr rausgezogen mit seinem Computer und seinen Geschichten. Und von daher war das nichts Neues. Das konnte ich. Ich musste noch ein bisschen am Computer lernen, da war ich nicht so gut. Aber das haben mir meine Söhne beibringen können oder ich selbst durch Ausprobieren. Habe ich plötzlich gemerkt, oh, mein Handy hat auch solche Funktionen. Was ist das denn? Habe ich ja jetzt Zeit für. Ich muss ja nicht warten, ob der irgendwie kommt.
Wie haben denn deine Söhne reagiert?
Meine Söhne, der eine ist in Tränen ausgebrochen. Ich habe gedacht, das hält für immer. Der andere hat gesagt, und sowas erzählst du mir beim Frühstück? Und der andere hat gesagt, ich wusste schon immer, dass es auseinandergeht. Wir schaffen das, Mama.
Also die ganze Bandbreite im Prinzip.
Poh, das war hart. Weil auch ich diejenige war, die es ihnen gesagt hat. Ne? Die ganze Verantwortung habe ich einfach übernommen. Das war scheiße, hätte ich nicht gesollt. Ich habe ihm immer mehr Verantwortung abgenommen, weil ich ja sah, dass er es nicht macht.
Und dann zog er aus.
Ja, dann habe ich immer noch gedacht, er kommt mal irgendwann wieder.
Also immer noch Hoffnung
da? Ja, klar, ich hatte immer noch Hoffnung. Der muss ja sich vielleicht mal fangen und mal gucken, wie das so ist. Und dann kann er, ich habe ihm auch gesagt, wenn irgendwas ist, du kannst jederzeit wiederkommen.
Du hast sämtliche Türen eben
offen gelassen. Ich habe alle Türen offen gelassen. Und dann haben wir das erste Ostern ohne ihn gefeiert. Das war, boah, Das war heftig. Und ich kriegte aber ein Angebot für Seelsorge. Willst du in die Seelsorge kommen? Und ich habe gedacht, das brauche ich nicht. Ich
du helfe. Als jemand, der es braucht oder jemand, der es gibt?
Anderen? Ich habe eine ganze Zeit lang habe ich Seelsorge geholfen in einem gewissen Gebiet. Mhm. Und jetzt soll ich den Anspruch nehmen? Ich kenne doch die ganzen Tricks. Das ist doch kein
Sinn. Die ganzen Seelsorgetricks. Die ganzen
Worthülsen. Ja, ich weiß doch, was da jetzt kommt. Wie soll mir dann einer helfen können? Ich glaube, meine Freundinnen im Hauskreis haben lernt über den Kopf zusammengeschlagen.
Jetzt kommt die schon wieder.
Nein, dass sie sagte, wieso macht die das nicht? Warum macht die das nicht? Aber ich weiß nicht, ob die Sturm gebetet haben, keine Ahnung. Nach 2-3 Tagen habe ich gesagt, okay, ich probiere es wenigstens aus. Und dann habe ich gedacht, das ist aber gut. Das gefällt mir aber. Da werde ich ja wahrgenommen. Da interessiert sich ja einer, wie es mir geht. Mhm. Und da will einer mit mir arbeiten. Das fand ich nicht schlecht, nee. Irgendwann hörte das aber auf. Und ich war dann wieder alleine. Also das war jetzt so, in dem ersten Jahr, ein halbes, dreiviertel Jahr habe ich das in Anspruch genommen, bis es dann so auseinanderplatzte.
Aber immer noch die Hoffnung, ne?
Der Seelsorger hat versucht, mir die Hoffnung zu dämpfen. So empfinde ich das. Ne? Der hat da mehr gesehen als ich. Ich habe da nicht gesehen. Ich habe auch nicht gesehen, wie oft ich in seinem Leben, was macht er denn jetzt und wie macht er das wohl machen und ich muss ihm das noch schicken und ich muss ihm das noch tun. Da war ich im ersten Jahr auch noch ganz schön beschäftigt, zu gucken, dass ich ihm da weiter versorge.
Getrennt und doch nicht.
Ich war nicht getrennt. Mhm. Er schon lange, aber ich nicht. Ja, im zweiten Jahr. Und alle sagten, du bist ja erst ein Jahr auseinander. Ist ja nicht so, ist ja noch ganz kurz. Ein Jahr? Das ist schon ein ganzes Jahr. Ich habe anfangs die Tage, dann die Wochen, dann die Monate gezählt. Dann ein Jahr ist doch schon lange. Und die meisten sagten, nö.
Wann hast du realisiert, dass die Tür zubleibt zu ihm? Und welche Auswirkungen gab
es? Ja, ich weiß es nicht so ganz genau. Ich könnte mir denken, als er eine Freundin hatte. Das ging schon im ersten Jahr. Da habe ich gemerkt, da bin ich also völlig in Ohnmacht. Das war der Super-GAU, als ich denn beim Zahnarzt erfuhr, er eine Freundin hatte.
Aber du hast ihm ja immer noch geholfen, oder?
Ich hatte bis dahin immer noch,
also ja, war kommt doch. Tatsächlich die Mutter.
Ja, klar.
Ich wollte nur noch, dass er kommt und sagt,
was hast du heute gekocht?
Wo ist die Wäsche? Und drittens, ich habe ein Beziehungsproblem. Gib mir mal einen Rat. Ne?
Das hätte mir noch gefehlt. Ich wäre in der Lage, dann wäre ich, glaube ich, an die Gurgel gegangen. Nein, ich habe es einfach nicht kapiert. Er wollte mir auch durch die Blumen sagen, es hat sich was entwickelt. Ich habe es nicht begriffen. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Es war mir überhaupt nicht klar, dass diesen Mann, der so mit mir umgeht, wie kann den denn eine andere wollen? Die muss doch merken, was das für einer ist. Ich hatte schon meine Meinung inzwischen, ne, wo ich gedacht habe, nee, so wie der sich anzieht, so wie er redet.
Das will ich gar nicht mehr.
Das will doch keine andere, das kann doch nur ich aushalten. Ja, das habe ich gedacht.
Ja.
Und dann hieß es plötzlich, er hat eine Freundin. Da habe ich ihn angerufen und zur Sau gemacht. Ich wollte wissen, wer es ist.
Hat er es gesagt?
Ja, nach einer Dreiviertelstunde ist er eingeknickt, hat das zugegeben. Ich hatte einen Verdacht, das war die Frau, die er getroffen hatte. Und
der Verdacht
bestätigte sich? Ja, der Verdacht bestätigte sich. Das war eigentlich so nicht geplant gewesen. Und ich habe gedacht, hallo, das kann man sich ja ausrechnen.
Das ist lange geplant. Du, das ist so zufällig. Wir haben uns gesehen und irgendwie,
irgendwie
so, haben wir Pfeil oder
ja.
Du, ich kann das auch nicht sagen, wie das passiert.
Nee, gar nicht. Ne? Und ich habe gesagt, ja.
Was macht denn dein Glaube damit? Mit Gott und so weiter.
Ich habe ihn angeschrien. Gott, wie kannst du denn sowas zulassen? Geht noch? Verdammt nochmal, Gott. Ich habe mit Fluchen angefangen.
Ich lese hier so und so und so, aber ich erlebe es nicht, oder?
Nee. Dann habe ich zwischendurch war auch noch so, dass ich in einem Internetkanal, der mir gut gefallen hat, immer wieder Vorträge von Professoren gehört habe. Die mir gut getan haben und die mir gefallen.
Theologie,
okay. Hochtheologische Sachen. Und wo ich einfach gesagt habe, boah, das habe ich so noch nie gehört, das hört man in der Kirche nicht. Ich habe mich da mehr oder weniger weiterentwickelt, weitergegraben, auch weitergebildet, weil ich kam ja auf keine Hochschule, also muss ich die Hochschule zu mir kommen lassen. Ne?
Gut, dass es Internet gibt.
Ja, richtig gut, also manchmal.
Das war jetzt ein Eigentor.
Nein, ist gut.
Streiki-Chats. Betone Vorträge.
Na, also die Vorträge waren klasse, aber die haben mir einen Gott gezeigt, der distanziert ist. Die haben mir eine Bibel gezeigt, die vielleicht nicht vom Himmel gefallen ist und nicht jemand, der Amos hat einfach mitgeschrieben und Gott hat diktiert. Das war irgendwie anders. Und ist auch für mich logisch und nachvollziehbar. Da fing bei mir so ein bisschen, was steht denn da jetzt eigentlich?
Ach, dann fingst du irgendwie Zweifeln an? Mhm.
Ja, dann kam ich ans Zweifeln. Dann hatte ich nicht nur eine Ehe, die...
Keine Ehekrise und eine theologische Glaubenskrise.
Eine Glaubenskrise kam dazu.
Nicht gut, ne?
Nee, das fühlte sich nicht gut an. Ich hatte das Gefühl, Gott entwickelt sich von mir weg, genau wie mein Mann. Also das war aber auch schon 2017, muss ich dazu sagen. Das war schon in dieser Zeit, wo ich gedacht habe, Gott, das ist wie Schwimmen und jemand döppt mich, lässt mich kurz Luft holen und dann geht's wieder runter. Bis ich dann im Herbst 2018 auf ein Seminar kam und da ging es ums Thema Segen. Und das interessierte mich. Und in der letzten, ich wusste, es hat sich, es war irre. Ich habe mich im letzten Augenblick angemeldet. Ich kriegte einen Zuschuss und brauchte gar nichts bezahlen. Ich hatte kein Auto in dieser Zeit und kriegte eine Woche, bevor ich losfahren musste, kriegte ich mein neues Auto, mein anderes Auto. Und habe gewusst, ich muss dahin. Das ist, ich habe immer gesagt, das ist, ich muss auf dieses Seminar. Ich weiß aber nicht warum. Das ist, als wenn jemand mit einem Schneeräumer Platz macht für ein Bobbycar. Es ist ganz eindeutig, dass ich das Seminar brauche. Und es war klasse. Aber ich habe immer gesagt, Gott, ist toll hier, aber weshalb genau bin ich hier? Was mache ich hier?
Ja, was mache ich hier?
Und in der letzten Veranstaltung, kurz bevor wir gefahren sind, da ging es drum um den wissenschaftlichen Glauben und den Glauben, der auf Gefühlen und Erfahrungen beruht. Und da sagte jemand, es ist wichtig, dass man in beide Taschen guckt. Nicht nur in die wissenschaftliche und nicht nur in die Erfahrungstasche. Wir brauchen beide Taschen, um den Glauben zu leben. Oh, habe ich gedacht, das ist erlaubt. Das hört sich gut an. Und da bin ich so langsam aus diesem Glaubenskrisenloch rausgekrabbelt. So peu à peu, dann kam kurz drauf das mit der Trennung. Aber da war ich schon auf diesem Weg. Es hat eine ganz andere Tiefe gekriegt, mein Glauben.
Und jetzt sind wir aber wirklich beim Happy End, gell?
Ja.
Das hat dein Verhältnis zu Gott auch komplett verändert.
Total. Das ist mein Partner geworden.
Ja.
Und dann denke ich manchmal, das ist irre, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ich, kleines Ich, so eine Beziehung zum Schöpfer, das sind doch Hirngespinste.
Und wie guckst du nach vorne?
Positiv. Das Leben ist schön.
Beate.
Ja.
Happy End, gell?
Ja.
Das gefällt mir schon, dass deine Kritik dich einholt. Danke für deine Geschichte.
Ja, bitte.
Eine vier Schlussfragen?
Ja. Da brauche ich einen Zettel. Okay.
Buch. Da. Wir fangen ganz langsam an. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast?
Ja.
Du hast dabei.
Habe ich vorhin noch wieder drin rumgeschmückt.
Ein Traum von Finnland.
Ja, das ist ein, wie soll ich das sagen?
Oh, Entschuldigung.
Das ist ein heiteres, tiefsinniges Buch. Das ist ein Roman. Das ist einfach was für Frauen, wo man einfach auch herzlich bei lachen kann und trotzdem tiefsinnige Gedanken mitkriegt. Und wo ich einfach sage, ja, ein Stückchen ist meine Geschichte auch so aus der Enge.
Entdeckst
in die Weite.
Aus der
Enge
in die Weite.
Ja, da entdecke ich mich drin und ich muss jedes Mal herzhaft lachen bei manchen Stellen. Puh, ja, muss nicht immer tiefsinnig sein.
Zweite Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 3 Jahren? Ich habe 5 geschrieben.
Ja.
Aber machen wir mal 3.
Aber ich muss nachgucken. Nein, ich habe es mir aufgeschrieben.
Klar, guck nach.
Ja?
Ist logisch. Ich lese auch ab.
Okay. Ich habe da aufgeschrieben, ich kann dazu leichter Nein sagen, ob ich bei mir Basar Kuchen verkaufen will oder nicht. Da sage ich jetzt eindeutig Nein und nicht, weil ich kann es nicht. Ich kann den nicht einpacken. Das gelingt mir nicht. Ich kann Blumen einpacken, aber Kuchen nicht. Oder zu Terminen, wo ich einfach sage, das ist nicht meine Welt, muss ich jetzt nicht.
Und dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast in dieser Zeit, haben dein Leben definitiv verbessert?
Auf meine Körpergefühle achten. Das habe ich in diesen letzten Jahren auch gelernt, dass der Körper Signale schickt, manchmal schneller als der Kopf kapiert, wo was gut ist oder wo was entspannend ist oder wo was anstrengend ist. Und das merke ich viel schneller als früher. Und das beachte ich auch viel schneller. Und das ist gut.
Letzte Frage. Plakat?
Jo.
Was kommt drauf?
Da kommt erst so Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Das kriegen wir auch hin.
Okay. Hörender, hoffnungsvoller, vertrauender Gott. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Ganz herzlichen Dank.
Bitte gerne. Beate.
So, jetzt kann ich das sagen mit dem Superform, aber auch noch nicht. Hinterlasst ja Beate dicke, fette Daumen. Verbreitet den Film und falls ihr noch kein Abonnent seid, abonnieren, auf die Glocke drücken und dann kriegt ihr jedes Mal Bescheid, wenn ein neuer Film, sprich immer montags, online geht. Nochmal wünsche ich euch Bewahrung, Gesundheit und Gottes Segen für 2023. Und jetzt kommt's endlich. Bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.